Vor kurzem dachte ich mir bei einer duftenden und dampfenden Tasse Kaffee, mit wem ich gerne eine Sendung produzieren würde. Dabei fiel mir auf, dass ich noch nie einen Spielmacher aus der Politik zu Gast in meiner Sendung hatte. Dieses Genre hatte ich bisher völlig ausgeblendet. Spontan überlegte ich, mit wem ich gerne sprechen würde. Gebildet sollte die Person sein, um mein hohes Gesprächsniveau zu gewährleisten. Lebens- und Berufserfahrung wären wichtig, so könnten wir nicht nur über graue Theorie oder gar Ideologien diskutieren, sondern in erster Linie über die wichtige Praxis. Wenn mein Gast auch noch Familie hätte, würde das ebenfalls dazu beitragen, konstruktiv über die Zukunft zu sprechen. Sympathisch und empathisch sollte mein Gesprächspartner aus der Politik ebenfalls sein. Außerdem ehrlich, authentisch und natürlich. Im Idealfall wäre mein Studiogast sogar ein Mitglied im Deutschen Bundestag. Was glauben Sie, liebe Zuschauer? Sind meine Ansprüche etwa zu hoch? Nun, wir werden sehen. Zunächst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielmacher auf 1. Herzlich willkommen, liebe Frau Höchst, in den Berliner auf 1 Studios. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Ihnen. Sie haben gerade schon nach der Anmoderation gesagt, ich habe die Messlatte sehr hoch gelegt.
Ja.
Druck aufgebaut.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich gerne zugesagt und ich fühle mich herausgefordert. Das ist schon mal ein guter Start.
Ja, ich hoffe, Sie werden es nicht bereuen. Sie werden heute viele W-Fragen hören. Wieso, weshalb, warum, was, wie? Und die erste Frage lautet, wie kommt eine vierfache Mutter dazu, die auch noch eine vernünftige Berufsausbildung gemacht hat? Sie sind Lehrerin, waren als Studienrätin tätig, dazu in die Politik zu gehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich aus Notwehr lautet die Antwort. Ich hatte einen Laufbahnwechsel vollzogen, schon, ich glaube, relativ zeitig, 2009 oder 10, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Und war nicht mehr an der Schule Lehrerin, sondern am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer in der Lehrerfortbildung. Und da habe ich eben mitbekommen, was sich so landesweit tut. Ich war da zuständig für Englisch und Französisch für alle Schulen mit Abitur in Rheinland-Pfalz und eben auch zur Umsetzung von Regierungsplänen. Und jetzt muss man wissen, dass wir ja in Rheinland-Pfalz schon sehr lange SPD regiert sind. Und vielfach sind einfach die Vorschläge gut gemeint. Wahrscheinlich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, aber. Und nachdem ich ein paar Mal gemerkt habe, ich komme mit Argumenten überhaupt nicht durch, das muss jetzt gemacht werden, habe ich das sehr ernst genommen mit meinem Amtseid zum Wohle und so weiter, ja, und habe auch remonstriert das eine oder andere Mal. Und nachdem ich da gar kein Gehör gefunden habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie in die Politik, ich muss meine Stimme, meine Expertise zur Verfügung stellen an Stellen, wo ich vielleicht noch etwas ändern kann, das Schlimmste abfangen kann oder vielleicht sogar positiv mitgestalten im Idealfall.
Sie waren also bereit, Verantwortung zu übernehmen. So, und dann haben Sie sich auf der Parteienlandschaft umgesehen und haben sich dann damals für die CDU entschieden.
Ach Gott, das war eine Jugendsünde. In den 90ern, noch im letzten Jahrtausend, muss man ja sagen. Also dafür rechtfertige ich mich fast schon gar nicht mehr. Damals war ich in Nordrhein-Westfalen Studentin und hätte so gerne gehabt, dass es wieder eine schwarz-dominierte Landesregierung gibt und dachte, ich muss irgendwie die Konservativen unterstützen, wenigstens mit Mitgliedschaft. Also ich war nie auf dem Trip, dass ich in irgendein Mandat muss oder so, sondern da habe ich wirklich finanziell unterstützt. Ich war da auch bei keiner Versammlung.
Aber dann irgendwann haben Sie gemerkt, in der CDU geht es auch nicht so richtig weiter,
ja,
oder?
Ja, das ist richtig. Also das ist vollkommen richtig. Mich hat die Kofferaffäre um den Herrn Kohl ziemlich abgeturnt, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist ja bis heute nicht geklärt, von wem das Geld kam und wo es hin verschwunden ist. Und also diese Ehrenwortnummer fand ich schlimm. Also Parteispenden, Finanzierungen, finde ich generell, sollten sehr transparent sein, damit, wenn man Vorwürfe bekommt, die auch gut kontern kann, weil man ja alles offenlegen kann. Und dann passt natürlich in mein so strukturiertes Weltbild nicht, dass jemand hingeht und sagt, ich habe mein Ehrenwort gegeben, ich kann nichts sagen. Ja, also das fand ich ziemlich übel und ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl auch bei Frau Merkel. Ich habe sie das erste Mal noch gewählt, aber irgendwie, Frauen haben das ja manchmal. Ne?
Intuition, man das, die weibliche Intuition, ja, die man ja uns Männern ja zur Gänze abspricht, haben Sie aber schon gemerkt, da passt etwas nicht.
Genau. Mhm. Und diese vollmundigen Ankündigungen, also thematisch vom Forderungskatalog her und von den Vorhaben, fand ich das markig genug, um das beim ersten Mal noch zu wählen. Und stelle fest, dass gerade auch mit den Forderungen, jetzt endlich mal die Migration einzudämmen und so weiter, also ganz ähnlich hat sich ja Frau Merkel vor vielen, vielen Jahren auch betätigt und dafür ist sie gewählt worden. Und wir haben jetzt ähnliche Forderungen und sind rechtsextrem. Also da kann man eigentlich sehen, wie sich dieser ganze Staat nach links bewegt hat. Und das war mir von den Wahlversprechungen hin bis Kanzlerhandeln war mir das nicht, also das war fishy.
Aber jetzt dann 2013 der Wechsel zur AfD.
Ah, ich bin nicht von vornherein dabei gewesen. Okay. Ich war sehr angetan von der Euro-Kritik vom Herrn Lucke damals und habe daraufhin mich sehr interessiert für diese neue Partei, weil das die einzigen waren, die mal klar gesagt haben, wir haben zwei unterschiedliche Volkswirtschaften in der EU. Ne? Wir haben eine nördliche Hemisphäre und eine südliche Hemisphäre und die Volkswirtschaften können miteinander nicht abgebildet werden im Euro. Und habe deswegen damals auch sehr die Maastricht-Verträge mitbegleitet, also No Bailout und so weiter, was dann ja von Frau Merkel auch gerissen worden ist mit dem Rettungsschirm. Aber egal, Schnee von gestern. Jedenfalls da habe ich angefangen, mich zu interessieren und habe auch ehrlich gesagt 2013 schon gewählt, wo es doch so knapp war, weil ich dachte, die anderen kann ich nicht mehr wählen. Ja, und dann kam 2014, wo sich angebahnt hat, dass wieder so viele Menschen sich auf den Weg machen zu uns nach Deutschland, nach Schlaraffenland. Und dann habe ich ehrlich gesagt online meinen Mitgliedsantrag Ende 2014 gestellt, weil ich dachte, ist mir jetzt egal, wie viele Themen die haben. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, die sind noch so jung, mit meiner Expertise da was zu reißen für Deutschland. Und in der Tat, also ich bin da gerne aufgenommen worden und war sofort auch in den entsprechenden Fachausschüssen und auch in der Bundesprogrammkommission und habe mich seither auch am Schreiben unserer Programme stark beteiligt. Also das war im Prinzip das, was ich wollte, ein Parteiprogramm mitgestalten, von dem ich denke, dass das die Bildungslandschaft wieder vom Kopf auf die Füße stellen kann. Und das ist mir da gewährt worden. Also deswegen ab 2015 war ich dann dabei.
Ich vermute mal, dass es ab diesem Zeitpunkt aus dem Umfeld auch ein bisschen Gegenwind gab und dass dann die Zeit der Ausgrenzungen, der Diffamierungen losging. Aber mich interessiert vor allen Dingen auch, was hat denn Ihre Familie gesagt? Sie haben 4 Kinder. Ich vermute mal, Sie haben mit denen auch gesprochen über das, was Sie da vorhatten, oder?
Ja, na klar. Wobei, als ich in die AfD eingetreten bin, stand für mich überhaupt noch gar nicht im Entferntesten ein Mandat im Raume, sondern ich wollte eigentlich gerne schön meine Fachausschüsse betreuen, das Programm mitgestalten und guten Gewissens mein Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Ich bin im Prinzip von meinem Ex-Arbeitgeber geschaffen worden, der das größte Problem damit hatte. Klar, SPD-geführtes Land, plötzlich eine Frau vom Fach an einer entsprechenden Stelle, die in der Woche sehr viel Kontakt hat, also Multiplikatorenfunktion haben könnte ohne Ende. Ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ich war gefährlich auf einmal und habe dort dann, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber Repressalien erfahren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja okay, könnt ihr haben.
Ich sehe eine gewisse Angriffslust in Ihren Augen. Was ist passiert?
Ja, ich habe dann für den Bundestag kandidiert und habe mich da auch stark engagiert in Richtung Bildungspolitik, aber auch Familie. Und natürlich habe ich mit meiner Familie drüber gesprochen. Die haben aber gesagt, Mama, mach das, du hast vollkommen recht. Wissen Sie, eines der großen Leitmotive, die mich immer motivieren, auch damals schon haben und auch heute noch, sind die Augen meiner Kinder, die mich fragend angucken und sagen, Mama, haben wir hier noch eine Zukunft? Ja, ich bin im Bundestag für Frieden, Freiheit und Sicherheit für die Kinder Deutschlands, für die nächste Generation, weil es mir gegeben ist, ein bisschen weiter zu gucken als nur so.
Wie alt sind Ihre Kinder?
Der Älteste ist jetzt 22 und die Jüngste 10.
Und da haben Sie noch ordentlich zu tun mit der 10-Jährigen, ne?
Ja, insgesamt. Also einmal Eltern, immer Eltern. Ja. Ich habe mir von meiner Mutter mal sagen lassen, dass je älter die Kinder werden, also die Probleme wachsen mit.
Ja, ich habe 3 Söhne, also ich weiß, wovon Sie sprechen. Die Familie also hat gesagt, Mama macht, das ist gut. Wie hat denn Ihr Freundeskreis reagiert?
Ja, der hat sich ziemlich zusammengedampft, muss ich sagen, weil sich dann plötzlich herausgestellt hat, dass die vermeintlichen Freunde ihre Informationen lieber aus der Presse bezogen haben. Und obwohl wir uns teilweise 20 Jahre kannten, war ich dann plötzlich Nazi. Und ich weiß nicht, was alles phob und feindlich. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, so insgesamt, dass mich das auch sehr leicht macht, weil dann ja einiges an Gepäck weg ist. Mhm. Ich habe viele neue, sehr interessante Menschen kennengelernt. Und die Freunde, die ich behalten habe, das sind dann die richtigen Freunde. Viel besser ist es mir mit meiner Familie ergangen. Also mein engstes Umfeld steht da völlig hinter mir.
Wobei die wahrscheinlich auch ein Stück weit auf ihre politische Tätigkeit angesprochen werden. Ich vermute mal, auch ihre Kinder werden hin und wieder mal zu Gehör bekommen. Hey, was macht denn deine Mutter da, oder?
Ja, also bei den Ältesten in der Schulzeit ging das noch. Bei den Jüngsten macht sich jetzt durchaus die Kampagnentätigkeit verschiedener Verbände, verschiedener Parteien und auch der linksextremistischen Lehrer sehr bemerkbar, weil sich zunehmend Klassenkameraden und Schulkameraden dazu befleißigt fühlen, meine Kinder auszugrenzen, zu beschimpfen dafür, dass ich im Bundestag bin. Ich wusste gar nicht, dass wir Sippenhaft in Deutschland haben. Was mich aber auch beruhigt, ist gleichzeitig bei meinen ältesten Kindern, die sind ja knapp 10 Jahre älter. Ich weiß nicht, ob da jemand aus deren Klasse und deren engen Umfeld zu ihnen gestanden hätte. Aber das ist heute anders. Also es gibt tatsächlich jetzt mutige Kinder im Alter meiner Kinder, die sich dann daneben stellen und sagen, was willst du? Das ist seine oder ihre Mutter, da kann er oder sie nichts dafür. Und im Übrigen finde ich, dass sie recht haben.
Zuletzt hat ja auch eine Umfrage ergeben, dass unter den Jugendlichen die Zustimmung zu AfD extrem zugenommen hat. Waren es früher die Grünen, die ja dann auch darauf gesetzt haben, dass man schon mit 16 Jahren wählen sollte? Wird das jetzt quasi ein Rohrkrepierer, oder?
Ja, das ist für uns ist das super. Ich habe das vor 10 Jahren schon gesagt, lass die mal machen. Man soll ja den politischen Gegner nicht dabei stören, wenn er sich selber ein Loch buddelt. Weil das aus der Entwicklungspsychologie ja völlig klar ist. Ich kann nachvollziehen anhand der verschiedenen Entwicklungsstufen von Kindern, dass es eine Zeit der Ablösung gibt. Normalerweise in intakten Familien, wo Eltern auch noch Zeit mit ihren Kindern verbringen können, lösen sich die Kinder irgendwann mal von den Eltern ab. Wenn die aber von frühester Kindheit an den ganzen Tag irgendwo sind, weil die Eltern beide arbeiten müssen ganztägig und in der Ganztagsschule und im Kindergarten möchte die Frau Faeser ja auch schon eine Haltungserziehung haben, die sehr stringent ist. Ja? Also ich glaube, so stringent erziehende Elternhäuser gibt es heute fast gar nicht mehr. Man sagt das uns Konservativen ja nach, aber so absolutistisch erzieht eigentlich keiner von uns, denke ich. So, und was machen dann diese jungen Leute? Die reiben sich an den Lehrern und diesem engen gedanklichen Korridor. Junge Leute wollen Freiheit, die wollen selbst ihre Erfahrung machen. Und dazu haben sie verdammt nochmal jedes Recht. Also wir erinnern uns jetzt einfach mal ein paar Jahre zurück, so viele können das ja noch nicht sein, wie wir drauf waren. Ich habe mir auch nicht erklären lassen, wie die Welt sich dreht. Und genau das, nämlich das Gegenteil von freiheitlich, sind jetzt die moralinsauren Grünen und ich sag mal die Ökosozialisten, die ja mittlerweile auch überall in der Ampel tätig sind. Und junge Leute wollen das nicht. Die wollen frei sein.
Jetzt sind Sie ambitioniert mit großen Zielen in den Bundestag eingezogen und sind dann dort auf die Wirklichkeit gestoßen. Was waren denn so Ihre ersten Eindrücke, nachdem Sie diese Besetzung dort gesehen haben und die Diskussionen verfolgt haben?
Das war sehr ernüchternd, in vielerlei Hinsicht, weil ich festgestellt habe, dass noch nicht mal die Fachreferenten, die Kollegen aus anderen Fraktionen ihre Redebeiträge schreiben, tatsächlich in der Materie drin sind. Und ich will gar nicht sagen, dass ich überall jetzt Aktien habe und alles verstehe. Mein Fachgebiet ist die Bildungspolitik und auch sehr berufliche Bildung, vielleicht ein bisschen Digitalisierung. Also ich habe schon so Schwerpunkte, aber nicht alles. Und dann ist es immer mein Ehrgeiz, ich muss es aber durchdringen gedanklich, sonst kann ich mich dazu nicht äußern. Ich kann das nicht ablesen einfach. Und stelle fest, wie sage ich es nett? Nee, ich sage es nicht nett, dass da einfach Kollegen sitzen, die sind Anfang 20, Anfang Mitte 20, die sind aus ihren Jugendorganisationen gekommen, die haben in ihrem Leben noch nicht lohnerwerbstätig am Arbeitsmarkt draußen gearbeitet, die haben, ja gut, nicht jeder kann seine Ausbildung und sein Studium abbrechen, aber die haben vielfach einfach abgebrochen. Da stehen schöne Sachen dann im Kirschner, was sie nicht alles studiert haben. Und es geht eigentlich schon aus der Beschreibung hervor, dass da kein Abschluss vorliegt. Das macht Leute nicht unbedingt zu unintelligenten Wesen, aber wenn sich das paart mit ideologischer Verbrämung und einer totalen Haltung, dann kommt eben eine Diskussion dabei heraus, wo man einfach nur sagt, mit ihnen rede ich nicht, sie haben die falsche Haltung oder sie sind irgendwas blafob, feindlich, keine Ahnung, und mit ihnen reden wir gar nicht. Und das Irre ist, dass die mit ihrem Framing sich ja jetzt eigentlich mehr oder weniger ins Knie framen, um das mal so zu sagen. Denn eine deutsche demokratische Republik hatten wir schon, wir erinnern uns. Ne? Wir sind schon 17, bisschen älter, wir wissen das noch. Die hieß Gott sei Dank demokratisch, weil sonst niemand auf die Idee gekommen wäre, dass diese Republik irgendwas mit Demokratie zu tun hat. Und ich muss immer grinsen, wenn diese Haltungsakteure immer reden von den demokratischen Parteien. Ne? Also dann zeigt man immer auf uns, wir seien das irgendwie nicht. Aber die müssen es an sich dran schreiben. Und dann, klar, also wer DDR und alles drumherum noch miterlebt hat und sich darüber ein bisschen informiert hat, fühlt sich natürlich ungut erinnert.
Jetzt sitzen Sie also da drin im Bundestag und jetzt kommt eine Emilia Fester ans Rednerpult. Waren Sie damals da als?
Ja, ich war mehrfach da und hatte mehrfach das Vergnügen.
Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das dann hören?
Also wenn es meine Tochter wäre.
Ja, die Frage hätte ich jetzt gleich im Anschluss gestellt. Wenn Ihre Tochter diese Rede gehalten hätten, was hätten Sie anschließend mit ihr gemacht oder was hätten Sie ihr gesagt?
Ich hätte sie wahrscheinlich gefragt, was ich in meiner Erziehung falsch gemacht habe, dass sie derart vorgeht. Also mir ist wichtig, dass junge Leute auch sagen, was sie denken. Und die haben auch viel Wohlwollen, sage ich jetzt mal. In anderen Bereichen. Und jetzt sind wir aber im Deutschen Bundestag. Wir sind die Legislative. Mhm. Und wir müssen dort in Verantwortung für das Wohl und das Wehe des deutschen Volkes, hier für unsere ganze Nation, auch in Bezug auf unseren Umgang mit unseren Partnern, Verantwortung übernehmen. Und dann kommt so ein Beitrag. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, schämlich. Ja, schämlich. Also das ist einfach, das ist so unterirdisch. Und wenn ich dann die Tanzeinlagen sehe auf TikTok und so weiter, oder neuestes Beispiel, jetzt haben wir doch dieses komische Gesetz verabschiedet, wo man sich einmal im Jahr aussuchen darf und entscheiden darf, welches Geschlecht man jetzt hat. Das geht aber der Frau Fester noch gar nicht weit genug, weil es müssen auch jüngere Kinder als 14 ohne Erlaubnis ihrer Eltern Zugang haben zu chemischer Kastration und vielleicht im Idealfall auch noch zu operativer Verstümmelung. Also das ist dramatisch.
Das Selbstbestimmungsgesetz haben Sie gerade angesprochen. Ich kenne Ihre Einstellung dazu. Für Sie gibt es, Sie hatten früher Biologieunterricht, glaube ich, zwei Geschlechter.
Ja, und es gab auch Ausprägungen von Menschen mit Ausprägungen von beidem. Hermaphroditen oder Zwitter nannte man das früher. Aber es gibt nichts komplett Neues, sondern das sind Menschen mit Anteilen von beiden. Und es sind auch einige bei uns bei der AfD zum Beispiel, die gerade sagen, mit diesem Gesetz ist uns ein Bärendienst erwiesen worden, weil wir konnten es uns ja gerade nicht aussuchen. Ich finde richtig, dass Eltern nicht mehr das Recht haben sollen, an Kindesstatt zu entscheiden, welches Geschlecht denn nun gelebt werden soll. Das sollen schon diese Menschen selber machen, natürlich. Kein anderer sollte ihnen da reinreden. Aber die wissen sehr genau, wie sie sich fühlen und wer sie sind, jedenfalls ab einem bestimmten Alter. Das ist auch ein langer Prozess für viele. Ich will das gar nicht gering schätzen, aber dieses Gesetz schätzt das gering, weil aufgrund dieses Gesetzes gehen diese bunten Buchstabensalatvereine schon in Kindergärten und erzählen Zweijährigen, du kannst dir dein Geschlecht aussuchen, du kannst auch ein Mädchen sein. Und das ist einfach nicht wahr. Man kann sich das nicht aussuchen. Und dieses beherrschen wollen der Schöpfung des Menschen, dieser Schritt, sich absolut zu stellen, auch auf Kosten der Gesundheit, lebenslange Abhängigkeit von Behandlungen, auf Kosten dieser Menschen, die in gutem Glauben sich behandeln lassen und erst später leider feststellen, dass sie ganz vielfach gar nicht mehr fähig sind, sexuelle Erregung oder Erfüllung zu finden. In den meisten Fällen ist auch eine Fortpflanzung nicht mehr möglich. Und was ab ist, ist ab. Ich kann immer nur jedem sagen, natürlich tut das weh und sifft und ist entzündet, wenn man sich Löcher bohren lässt, wo die Natur keine vorgesehen hat. Und natürlich wollen diese Löcher an Stellen, wo die Natur keine vorgesehen hat, wieder zuwachsen. Und das ist schmerzhaft und das entzündet sich dauernd. Und es ist mit Sicherheit nicht dazu geeignet, sich fortzupflanzen.
Da mein Vorstellungsvermögen so ausgeprägt ist, möchte ich bitten, das Thema zu wechseln. Wobei, ich muss Sie ansprechen, wenn der Bundestagspräsident das Wort an Tessa Ganserer übergibt. Ist das auch so ein Moment, wo Sie sich denken, Herr Gott, lass Hirn regnen?
Nee, da bin ich sauer, weil es in diesem Staat gerade von denen, die mit haltungsschwanger sagen, andere wollten angeblich die Demokratie und den Rechtsstaat abschaffen, da wird sich über geltendes Recht hinweggesetzt, und zwar schon die komplette Legislatur, dass es von uns verlangt wurde, diese Person mit ihrem selbstgewählten Namen anzusprechen, wenngleich sie diesen nirgendwo hat verbriefen lassen, also nach geltendem Recht, und das neue Gesetz ist ja noch gar nicht in Kraft, jetzt geltendem Recht ist es Markus Ganserer, weil man sich geweigert hat, nach altem Recht sämtliche erforderlichen Schritte zu gehen, um eben ein neues Geschlecht eintragen zu lassen. Und ganz ehrlich, solche Sachen delegitimieren unseren Staat und unseren Rechtsstaat. Das muss man sich mal vorstellen. Nur weil jemand, der im Bundestag sitzt und das gerne möchte, wird ein Gesetz gebeugt. Und Leute bekommen Ordnungsstrafen. Die Kollegin Beatrix von Storch hat ja eine Ordnungsstrafe deswegen kassiert, Ordnungsruf. Und jetzt muss sie dagegen gerichtlich vorgehen. Mal gucken, wie das entschieden wird, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Rechtlich abgesichert.
Ich muss noch mal auf Ihre Rolle als Mutter zu sprechen kommen. Ja. Jetzt sehen Ihre Kinder das vielleicht auch im Fernsehen, dass da Tessa Markus Ganserer auftritt. Und zu Hause fragt man sie nicht, sag mal, wo bist du da hingeraten? Trittst du im Zirkus auf? Oder ist das Parlament, das für die Zukunft unseres Landes steht?
Also ich gestehe jetzt mal was. Wir haben gar keinen Fernseher, sondern wir schauen uns tatsächlich gemeinsam auf einer großen Leinwand Filme an und vielleicht mal die Nachrichten oder so. Und im Internet, bei YouTube oder bei Auf 1 schauen wir uns Sendungen an, die für uns interessant sind, und dann sprechen wir darüber. Den Staatsfunk lasse ich schon lange nicht mehr in die Köpfe meiner Kinder. Aber Sie haben recht, es gab ein Bild von der, die das Ganserer, wo man liederlich bekleidet, ärmellos mit Tattoos, mehr oder weniger auf diesem Stuhl pflezte. Ich möchte gar nicht sagen, woran ich mich da erinnert fühlte, aber das ist mein generelles Problem. Viele Wir sagen ja immer, wir haben kulturelle Aneignung, wenn wir uns als Indianer verkleiden und so weiter. Da ist das verpönt, das darf man nicht. Aber ein biologischer Mann darf hingehen, sich liederlich anziehen. Ja, ich kenne Ecken in Berlin, wo Frauen so am Straßenstrich stehen. Der darf sich liederlich anziehen, klebt sich Fingernägel, friemelt sich eine Perücke auf und hat dann das Recht, nach altem Recht nicht, aber er reklamiert das Recht für sich, als Frau angesprochen zu werden. Und nein, in aller Härte, das ist für mich, Meinungsäußerung, keine Frau, sondern eine Karikatur einer Frau. Und da fühle ich mich persönlich betroffen, dass Kindern jetzt im Kindergarten schon solche Personen dann irgendwelche fragwürdigen Bücher vorlesen, wo verherrlicht wird dieses Transsein. Da sollten wir uns nicht nur mit dem Inhalt dieser Bücher beschäftigen, sondern auch damit, warum so liederlich gekleidete biologische Männer in die Nähe von Kindern wollen. Damit sollten wir uns mal beschäftigen.
Da sind wir auch beim Thema Frühsexualisierung. Ja. Da haben Sie auch eine klare Meinung dazu. Wie lautet da Ihre Botschaft an Eltern, die ihre Kinder in Kindergärten geben?
Ja, also mittlerweile hat sich das Gott sei Dank schon ein bisschen rumgesprochen, dass man genau schauen muss, was dort passiert. Wir hatten in Berlin diesen Open Play, hieß das, glaube ich, Skandal, wo Leute, die noch nicht mal ein Führungszeugnis vorlegen mussten, Männer zu Rumrollsereien, engen Körperkontakt, wo man auf miteinander raufte, in Kindergärten, in diesem Rahmen Open Play, an kleine Kinder drankommen konnten. Wir haben Kindergärten in der ganzen Republik, wo immer mal was aufpoppt, dass dort Räume installiert werden, wo Kinder mit und ohne Anleitung gegenseitig an ihren Geschlechtsteilen rumfummeln können. Wir haben in Rheinland-Pfalz und nicht nur in Rheinland-Pfalz einen Koffer für die Frühaufklärung von Kindern mit der Pimmelpuppe Lutz. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Das war vor vielen Jahren so eine Schote. Dann ist da eine Puppe, ein Junge, der hat eine Hose an und dann wird dann gespielt, ne, so, und dann zieht die Kindergärtnerin einfach die Hose runter. Oh, wie man das jeden Tag macht. Ich weiß nicht, ich war auch im Kindergarten, Sie vielleicht auch. Also da hat niemand sich die Hose ja, also das hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Und ich halte das für, um das mal mit Freud zu sagen, ein Kind, was früh sexualisiert wird und wo im Grunde genommen die ganze Konzentration vom Kopf in die Geschlechtsteile wandert, ist nicht mehr erziehbar und nicht mehr bildbar. Und genau das passiert aber, weil mit dieser frühen Hinwendung in manchen Kindergärten müssen Kinder schon ankreuzen, wer sie befummeln darf, wer sie da anfassen darf. Da kriege ich eine Wut, da kann ich auch bald nicht mehr lächeln, höchstens noch, um dem Gegner die Zähne zu zeigen. Das ist eine Sauerei, das ist eine staatlich organisierte Nötigung von Kindern, ein Kindesmissbrauch, zumal es dann ja auch noch so läuft, dass vielfach gesagt wird, das erzählt ihr nicht euren Eltern, das ist nur unter uns. Mhm. Und das ist, habe ich als Lehrerin ja gelernt, ne? Wenn Missbrauch stattfindet, ist ganz häufig die Forderung, das ist unser süßes Geheimnis, das erzählst du niemanden. Und die Schote läuft ganz ähnlich. Also Eltern da draußen, bitte schaut genau hin, was eure Kinder machen. Und wer da wem wo was ankreuzt, wer wem was wohin stecken darf. Die machen das. Die machen das einfach.
Wenn Männer jetzt von heute auf morgen Frau sein können und dann auch in jene Bereiche vordringen, die ja für die Frauen geschützt sind, ob das jetzt zum Beispiel eine Sauna ist, aber wir sprechen auch mal über den Sportbereich. Ja. Da treten jetzt Männer in sportlichen Wettkämpfen gegen Frauen an, dominieren diese aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit. Ist das nicht A, eine Diskriminierung von Frauen und B, warum lasst ihr euch das gefallen?
Na ja gut, also ich fange mal mit B an, wir lassen uns das nicht gefallen. Gott sei Dank auch immer weniger. Wir haben in die USA geschaut. Dort hat eine Lia Thomas, ein ehemaliger Mann, ein biologischer Mann, sich plötzlich als Frau gefühlt und dort gegen eine wirklich wunderbare Schwimmerin, die ihr ganzes Leben lang hart trainiert hat und erste Klasse Ergebnisse erzielt hat, noch nicht einmal gewonnen, sondern die haben beide in der gleichen Zeit angeschlagen. Und anstatt dann den Preis auszuloben für beide, hieß es dann hinter den Kulissen, nee, wir müssen das der Lia Thomas geben, so als Signal. Und das ist natürlich ein Ding, wenn ich schon mal als Frau so schnell schwimme wie ein biologischer Mann und kriegt dann trotzdem keinen ersten Platz zuerkannt, weil man das aus politischen Gründen dem Transmenschen zu billigt. Also das ist ein Riesenskandal und wirft uns ja um Jahre zurück. Wie viele Jahre haben Frauen gekämpft für ihren Schonraum im Sport, für ihre eigenen Disziplinen? Jetzt schauen wir zu den Sprintern, zu den Fußballern, zu überall dort, wo männlicher Körperbau, männliche Stärke einfach dazu führt, dass biologische Männer immer überlegen sind. Dann haben wir Frauen gar keine Chance mehr.
Machen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Sie sind mit Ihren Freundinnen in der Sauna und dann kommt so ein biologischer Mann rein, der sagt, schönen guten Abend, ich bin Emma. Was macht ihr denn mit dem?
Das sage ich jetzt nicht in die Kamera.
Okay.
Aber sagen wir mal so, es wird ein Lerneffekt stattfinden.
Das Selbstbestimmungsgesetz wurde von welchen Parteien gleich wieder positiv beschieden?
Ja, natürlich von der Ampel. Die finden das ganz toll. Und ich denke, es gibt auch Einzelne aus der CDU, CSU, die das auch abgestimmt haben.
Frau Höchst, jetzt habe ich Sie mit einigen der schlimmsten Momente des Bundestages konfrontiert. Jetzt muss ich Ihnen natürlich auch noch die Frage stellen nach den schönsten Augenblicken. Was waren denn so die beeindruckendsten Erlebnisse?
Sie haben sie erwischt.
Ja, ich glaube schon. Und das live in der Sendung.
Live in der Sendung, also Respekt, das kenne ich sonst nur von dieser Karate-Sendung, ne? Karate Kid, wo er die Fliege mit den Stäbchen fängt.
Aber die. Kennen Sie MacGyver?
Ja.
Dann habe ich die Hauptrolle gespielt.
Oh mein Gott.
Okay, also die beeindruckendsten Momente im Bundestag.
Ja, da muss ich gar nicht lange überlegen. Wissen Sie, was wirklich wichtig war für mich selbst auch, war der Moment, wo wir die Impfpflicht haben abwenden können. Es waren ja, Sie erinnern sich, wochenlang schon Demonstrationen auf der Straße, die mit Wasserwerfern und so weiter wirklich teilweise auch niedergeknüppelt worden sind, wo die Menschen gesagt haben, das wollen wir nicht. Also, dass man sich freiwillig impfen lassen kann, das war in Ordnung, aber eine Pflicht wollten wir auf gar keinen Fall. Und der Moment, wo es dann klar war, wir haben gewonnen, also wir haben diese wichtige Sache, konnten wir abwenden. Also ich war zwischen Lachen und Weinen, zwischen wir brauchen Shampoos und ich will einfach nur noch die ganze Welt umarmen. Das war eine großartige Sache und daran wollen wir gerne anknüpfen, weil das war so wichtig für die Menschen. Wir haben ja sehr häufig das Gefühl, dass wir irgendwelche Sachen übergeholfen kriegen, wie diese große Transformation. Der Herr Habeck transformiert uns gerade zum Schwellenland. Darum hat niemand gebeten. Und das kriegen wir übergeholfen. Um die Impfpflicht hat auch niemand gebeten. Und die konnten wir abwehren. Und das macht Mut und motiviert auch.
Gab es auch noch einen zweiten Gänsehautmoment?
Ja, ach, eigentlich viele. Also tatsächlich, ein weiterer Gänsehautmoment war, wo wir Anerkennung gefunden haben bei Experten im Ausschuss. Also der erste Experte, der für die AfD in den Ausschuss kam, obwohl wir unter sozialem Bann waren, und ganz viel, also wo zum ersten Mal die Brandmauer gefallen ist in der Enquete-Kommission für berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, wo man einfach festgestellt haben, die Positionen sind weder rechtsradikal noch irgendwie phobfeindlich, sonst irgendwas, sondern die entsprechen einfach der Realität. Und immer die Momente, wo dann hinter den Kulissen uns zugesichert worden ist, machen Sie weiter, wir brauchen Sie auch als Korrektiv für die CDU, damit die nicht noch weiter nach links geht.
Auch wenn Sie jetzt sagen, nicht in allen Bereichen überall mitzumischen, Ihr Schwerpunkt ganz klar, Bildung, so denke ich, haben Sie trotzdem die RKI-Files mitverfolgt. Ja. Wir wissen mittlerweile, dass im November 2020, noch einen Monat vor Zulassung der Impfstoffe, die Verträge unterzeichnet wurden mit dem Zusatz, dass die Mitgliedstaaten bestätigen, dass in Bezug auf die Wirkungsweise, die Nebenwirkungen keine Erkenntnisse vorliegen. Jetzt gab es vor kurzem ja auch wieder eine Debatte im Bundestag. Da wurde der aktuelle Gesundheitsminister Lauterbach gefragt zu diesem Thema. Und jetzt sitzen Sie da drin und der Mann antwortet mit einer klaren Unwahrheit.
Ja, das ist das Schlimme, die kommen damit durch, ne? Weil das Staatsfernsehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein großes Sprachrohr Genauso wie die vielen Printmedien, die noch für die Regierung schreiben, die kommen noch damit durch. Aber Gott sei Dank immer weniger. Wir haben gestern Abend nochmal eine Enquete-Kommission beantragt zu Corona. Und da sind wir auch mit den halbseidensten Sachen sind wir da wieder abgebügelt worden. Und ich denke, die Wähler vergessen das nicht. Also da gibt es viel aufzuarbeiten. Gerade diese geschwärzten RKI-Files dürften sehr zu denken geben. Und ich glaube, am 6.5. ist der Prozess, wo offengelegt werden muss. Also da dürfen wir gespannt sein.
Da blicken wir natürlich auch hin. Sie haben gerade das Thema Wahl angesprochen. Die nächste Wahl, die viele Menschen interessiert, ist die EU-Wahl.
Ja.
Was erwarten Sie sich da für die Alternative für Deutschland?
Ja, also im Moment müssen wir es erstmal überleben bis dahin, gell? Ich sehe das jetzt wirklich wie ein tägliches Kesseltreiben für die Alternative für Deutschland. Man liest ja nichts anderes mehr. Man liest nicht mehr über Cum-Ex und den Herrn Scholz. Man liest nicht über die Misserfolge von Frau Baerbock in der Außenpolitik. Man liest eigentlich wenig über die Firmen, die aufgrund der Misswirtschaft von Herrn Habeck Deutschland verlassen, sondern man liest ja nur noch AfD und irgendwelche Verdachtsberichterstattungen. Das macht mich ziemlich sauer. Und natürlich erwarte ich, dass einige Menschen da auch sagen, den Leuten können wir nicht vertrauen, wenn das immer in der Presse steht und wenn das in den Printmedien so vertreten wird und im Öffentlich-Rechtlichen und die Politiker der anderen Parteien, der demokratischen Parteien, die vertreten es ja auch, dann kann ich das schon verstehen, dass manche sagen, na, dann können wir der Alternative nicht vertrauen. Also ich erwarte durchaus noch mit einem Rückgang, rechne ich mit einem Rückgang der Prozente. Auf der anderen Seite, das muss ich jetzt hier auch mal ganz klar sagen, also wenn es die AfD nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Denn hinter diesem Smokescreen zu Neudeutsch findet ja, also diesem Kampf gegen die Windmühlen des Rechtsextremismus und gegen die AfD und dieser ganze Popanz, der mit selbstgefälschten Statistiken herbeigeführt wird, findet ja etwas statt, was uns zu denken geben sollte, nämlich die Kriegstauglichkeitmachung Deutschlands. Also das findet immer nur so als Randnotiz statt, dass man in der Zwischenzeit einen Pakt hat, wie man die Zivilgesellschaft, wie man die Zivilbevölkerung einbinden kann, damit die amerikanischen Truppen durch Deutschland durchziehen können an die Russlandfront. Ja, und dann wird natürlich perfide klar, warum die AfD weg muss, ne? Weil wir die einzige Partei sind, die das nicht wollen. Wir wollten die Eskalation nicht durch die immer härteren Waffenlieferungen. Wir wollten die Bemühungen auf dem diplomatischen Parkett verstärkt wissen. Wir wollten Waffenstillstände, wir wollten Friedensverhandlungen, das wollen wir auch immer noch. Aber die anderen wollen das nicht.
Also ich bewundere ja, wie Sie bei all dem, was da passiert und was man ja durchaus mal hin und wieder als Irrsinn bezeichnen darf, auch noch so ruhig bleiben. Können Sie denn anderen Frauen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, den Gang in die Politik noch empfehlen? Oder sagen Sie, bleibt mal lieber zu Hause, kümmert euch um die Kinder?
Also es hilft mit Sicherheit, wenn man eine Mission hat. Ich hatte das ja eingangs dargestellt, warum ich unbedingt in die Politik wollte. Und ich glaube, jeden Mann, jede Frau, da nimmt sich das Geschlecht wirklich nichts, die motiviert ist, angetrieben ist von einer Mission für Deutschland, die ist gut aufgehoben bei uns in der Alternative für Deutschland. Weil wir tatsächlich Leute brauchen, die ein dickes Fell haben, die morgens aufstehen und immer noch wissen, wer sie sind. Also ich zum Beispiel sehe morgens im Spiegel immer noch keinen Nazi. Ja, war ich nie. Ich bin noch nicht mal Fan. Keiner von uns ist Fan. Aber das sind die Etiketten, die man uns ankleben möchte. Und ich denke, jeder, der sich hier in ein Mandat bewegen möchte, braucht eine Teflonbeschichtung, weil einfach klar ist, diese Etiketten dürfen auch nicht haften bleiben.
Hat sie die siebenjährige Mitgliedschaft oder die siebenjährige Mitgliedschaft im Bundestag in ihrer Persönlichkeit noch gestärkt wachsen lassen?
Also manche sagen, ich sei eine bessere Rednerin geworden. Das nehme ich jetzt mal so hin. Ich habe hier und da bestimmt sehr viel gelernt und ich habe noch mehr über die Abgründe der Menschen gelernt, gerade auch meiner politischen Gegner. Also da ist nichts unterirdisch genug, als dass es unversucht bleibt. Und da kann man noch mit einigem rechnen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist mein dickes Fell auch noch so sehr gewachsen, dass ich jetzt wirklich nicht wüsste, was mich davon abbringen sollte, meiner Mission weiter zu folgen. Ich möchte wieder eine Bildung für Kinder, die hier in Deutschland den Namen auch verdient. Und dazu braucht es mich im Moment noch. Ich möchte ungeborenem Leben eine Stimme verleihen und von dieser fürchterlichen Einstellung wegkommen, dass es sich um Schwangerschaftsgewebe handele und im Rahmen irgendeiner vielbeschworenen Frauengesundheit einfach verschwinden gelassen werden kann, also getötet werden kann. Dazu braucht es mich, dazu braucht man ein dickes Fell. Es gibt noch viel mehr Dinge, für die ich hier wirklich kämpfen möchte und vor allen Dingen für Frieden, Freiheit und Sicherheit. Und dafür gehe ich weite Wege, da kann man mich ruhig beschimpfen, ist mir scheißegal. Entschuldigung.
Naja, ich habe ja anfangs gesagt, wir brauchen jemanden, der ehrlich und authentisch ist und das verkörpern Sie hier grandios. Ich muss nochmal zurückkommen auf die EU-Wahl und den Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah. Der hat ja vor kurzem auch ein spektakuläres, wahrscheinlich sogar in die journalistische Geschichte eingehendes Interview gegeben bei Jung und Naiv oder Naiv und Jung, 6,5 Stunden.
Ja, Wahnsinn.
Er hat sich dort ja, das sagen ja selbst die größten Kritiker, der hat sich dort bravourös geschlagen, rhetorisch brillant, stets souverän, hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und einen Tag später, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, Sie können sich nicht vorstellen, dass Ihnen irgendjemand noch etwas Neues antut, wird plötzlich ein chinesischer Spion aus der Schublade gezogen.
Ja, das ist echt ein Ding, weil dieser chinesische verhaftete Spion, der war ja vor einigen Jahren schon mal in das Visier geraten, damals noch SPD-Mitglied. Damals war das aber anscheinend nicht schlimm. Ich muss darüber lachen, ne? Weil das so abgekartet ist. Da kann man wirklich dran fühlen. Und er war die ganze Zeit bekannt. Man hätte also Zugriffe nehmen können in den ganzen letzten 10 Jahren. Aber just jetzt, vor der EU-Wahl, vor dieser wichtigen Wahl, nimmt man ihn fest unter großem Pressegetöse. Also ganz ehrlich, wer da noch drauf reinfällt, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ich wünsche all unseren Kandidaten, die jetzt schwer unter Beschuss stehen, gute Nerven und den entsprechenden Rückhalt der Partei und der Fraktion. Ich hätte auch viel Verständnis dafür, wenn man jetzt sagt, um die Kandidaten eben zu schützen, die jetzt besonders im Feuer stehen, dass man sagt, gut, nehmt euch mal ein Stück weit raus, bis das geklärt ist, weil das ist schon arg. Also wenn ich jeden Tag die Zeitungen aufmache und lese da meinen Namen mit den abgrundtiefsten Verdächtigungen, und das ist ja eine Verdachtsberichterstattung, also wir haben noch nichts gesehen. Mhm. Und dann ist es auch schwierig, sich dagegen zu wehren. Ja, also das ist alles nicht so einfach. Dafür hätte ich auch Verständnis, oder wenn einer von den beiden Platz 1 und Platz 2 jetzt sagt, seid mir nicht böse, aber ich muss jetzt mal meine Angelegenheiten sortieren. Dieses Rumsitzen beim Anwalt, um sich gegen solche Anwürfe zu wehren, das verschlingt ja auch viel Zeit. Und also ich hätte für beide Varianten großes Verständnis.
Sie sind ja eine gebildete Frau, Lehramt studiert. Sie waren in der Erwachsenenbildung und auch in der Berufsbildung tätig. Haben Sie gewusst, dass alles für Deutschland auf dem Index steht?
Nee, ja, also überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, ich hatte sogar einen Lateinlehrer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hat dann immer suum cuique gesagt, und ich sage jetzt die deutsche Übersetzung dieses Spruchs, ich weiß, dass die an einem KZ-Tor stand, aber auch nur, weil er das damals gesagt hat. Ansonsten wäre das für mich die Übersetzung gewesen von suum cuique, jedem das Seine. Mhm. Und ich finde es absolut zu viel verlangt, von jedem von uns zu verlangen, dass wir sämtliche Kürzel kennen. Wissen Sie, ich komme nicht aus dieser Szene. Das interessiert mich auch alles nicht. Wenn dann irgendwelche Frotzeleien stattfinden wegen irgendwelcher Zahlen. Wissen Sie, ich musste 50 Jahre alt werden, damit ich erklärt bekommen habe, was 88 bedeuten soll. Oder wann wer Geburtstag hat. Das ist 100 Millionen Jahre her gefühlt und wir haben keine Fans von dieser Zeit in der Partei. Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir in die Nähe gerückt werden und dass uns unterstellt wird, wir würden da irgendwelche Sachen bedienen wollen. Also ich persönlich hätte das noch nicht mal gewusst, genauso wie mir jemand dann anhängen möchte, ich hätte mit den Falschen demonstriert. Ich bin nicht beim Verfassungsschutz, ich bin nicht bei den Erkennungsdiensten. Weiß der Geier, wer da neben mir herläuft, muss ich die kennen oder was? Kenne ich doch gar nicht. Und andersrum gesagt, die Leute, die diese ganzen Vorwürfe starten, Die sollen sich mal in der Psychologie mit der Tatsache der Übertragung beschäftigen. Weil das, was sie dauernd sehen, das ist wie mit den Rorschach-Tests. Ne? Was die sehen in diesem Bild, das findet bei denen im Kopf statt. Nicht in meinem, nicht in meinem. Und das sagt mehr über diese sogenannten Hexen oder Nazi-Jäger aus, dass sie überall so etwas sehen, als dass das jemals über uns ausgesagt hat. Also Leute, die gegen die Parteistatuten verstoßen, die sich nicht konform verhalten wie nach den Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, die werden wir los, so schnell es das Parteiengesetz eben hergibt. Wie lange das dauert, haben wir bei Sarrazin gesehen. Und das sind keine einfachen Verfahren. Und ich weiß auch nicht, warum wir das presseöffentlich machen müssten, wenn wir jemanden loswerden wollen.
Jetzt gibt es aber auch welche, die ihre Partei freiwillig verlassen. Frau Cotard beispielsweise, die ja sicherlich auch gar keine schlechte Vertreterin ihrer Riege war. Wie kommt es dann zu solchen, ich nenne sie jetzt einfach mal, Verlusten?
Also viele von denen, die gegangen sind, wussten, dass sie in der nächsten Runde Vorstandswahl nicht mehr gewählt werden. Und ich weiß nicht, ob das dann so ein vorauseilender Kotau vor der Mehrheitsgesellschaft ist, um sich da positiv wieder einzugliedern, wie beim Herrn Meuthen oder bei der Frau Petri oder beim Herrn Lucke. Was das gebracht hat, kann man beim Herrn Lucke besonders gut sehen. Ja.
Wenn dann so nachgetreten wird, wie bei Herrn Meuthen, was geht da in Ihrem Kopf vor?
Das ist völlig unnötig. Also vor allen Dingen bringt es ihm nichts. Das zeigt eigentlich die Causa Lucke, der versucht hat, Vorlesungen zu halten bei sich an seiner ehemaligen Universität. Und was dabei rumgekommen ist, wissen wir alle selber. Die Frau Cotard, also mit den Gründen bin ich nicht betraut. Da gab es natürlich Friktionen anhand inhaltlicher Dinge, vielleicht auch personeller Dinge. Man hat ja nie alle gleich lieb in der Partei. Und vielleicht hat sie für sich keinen Verbleibsmöglichkeit mehr gesehen.
Liebhaben ist ein gutes Stichwort. Wenn man sich im Bundestag begegnet auf den Gängen, also die Frauen auch anderer Parteien. Okay, ich vermute, ich kenne die Antwort schon. Aber grüßt man sich da, redet man da, trinkt man mit denen mal einen Kaffee oder stehen sie alle auf dem Index nach dem Motto, mit der AfD spricht keiner, trinkt keiner einen Kaffee, den gehen wir aus dem Weg?
Also das Gefühl könnte man tatsächlich manchmal gewinnen. Allerdings gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, denen das ziemlich Hupe ist. Also natürlich trinkt man mal einen Kaffee zusammen und natürlich trinkt man Bier zusammen, wenn sich das ergibt. Und wir haben ja auch Kontexte miteinander. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir sind auf Ausschussreise oder so. Wie wollen Sie das denn in anderen Ländern darstellen, dass Sie mit jemandem aus Ihrer eigenen Delegation nicht reden? Wir sind ja alle Deutschland. Und für Außenstehende ist das völlig schwachsinnig, wenn man dann jemanden derart ausschließt. Solche Versuche gibt es natürlich, aber eigentlich findet das nicht statt. Und ich persönlich habe gelernt von meinen Eltern, dass man immer freundlich grüßt. Das gebietet der Respekt und die gute Erziehung. Und das mache ich auch, ganz offensiv. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass das auch auf Gegenseitigkeit dann stößt.
Wo holen Sie sich denn die Kraft für Ihre Tätigkeit her? Tanken Sie die zu Hause? Ich meine, ja. Sie sind regelmäßig in Berlin. Sie sind wohnhaft in Speyer. Dort haben Sie Ihr Haus, dort haben Sie Ihre Kinder. Ihre Familie, ist das die Energietankstelle für Sie?
Definitiv. Wir haben ein unwahrscheinlich tolles Netz, familiär. Ich habe unwahrscheinlich unterstützende Eltern. Ich habe grandiose Kinder, die auch ganz vieles möglich machen, sehr selbstständig sind, sonst könnte ich ja gar nicht hier sein. Ich habe ein grandioses Unterstützernetz, die mir zu Hause in Speyer helfen. Aber auch die vielen Mitglieder, die sagen, Nicole, ich könnte es nicht, wir schicken dich vor. Ich danke euch allen, ihr gebt mir so viel Kraft, jetzt muss ich gerade heulen, weil das einfach so süß ist. Also die Zuschriften, die ich dann bekomme, die mich ermutigen und sagen, mach bloß weiter, gib nicht auf, ruh dich aus, erhol dich, guck nach dir, wir brauchen dich noch und du bist unsere Stimme. Und das ist auch von Herzen so gemeint und das weiß ich auch. Und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft.
Also aufgeben ist keine Option.
Nee. Überhaupt nicht, gar nicht.
Wir haben mal miteinander telefoniert im Vorfeld, als es auch um die Terminvereinbarung ging. Ja. Da habe ich Sie im Garten erwischt, glaube ich. Ne? Gartenarbeit ist dann auch etwas, wo Sie sich stärken für diese Reibereien, die Sie dann hier in Berlin erleben?
Ja, also ich denke tatsächlich, dass das etwas ist, was mir sehr viel Erdung verpasst im wahrsten Wortsinne, dass ich mal in die Scholle greifen kann, dass ich mit Pflanzen umgehen kann, die dann schön wachsen und die ich pflegen kann. Und das dauert sehr langsam, bis eine Pflanze wächst. Die blüht schön, die riecht gut. Und das ist einfach eine Verlangsamung, eine Entschleunigung meines Berlin-Alltags oder auch des Wahlkampfs und des normalen Wahnsinns zu Hause, die mich unglaublich glücklich macht.
Schön. Mit diesem Glück, das Sie jetzt gerade verspüren, da Sie das schildern und dieses Strahlen im Gesicht haben, hole ich Sie mal wieder in die Realität zurück. Sagen Sie doch mal auf der Zielgeraden unserer heutigen Sendung den Zuschauern, wie wir dieses Land, das ja scheinbar ein bisschen auf dem Kopf steht, wieder auf die Füße bringen.
Also wir haben mittlerweile eine ellenlange Liste von Gesetzen, die wir einfach rückabwickeln müssen. Und wir müssen ganz genau schauen, was braucht es denn tatsächlich an Bürokratie und Wasserkopf. Wir nehmen ja wahr, dass dieser Wasserkopf mittlerweile größer ist. Also Leute, die in Verwaltungen und Stiftungen und beschäftigt sind, überwiegen mittlerweile um das Vielfache Handwerk, Mittelstand, KMUs. Und das kann so nicht funktionieren. Also da müssen wir wirklich den Freiraum wieder schaffen für Leute, die von ihrer Leistung leben wollen, dass die das auch können. Bauern, Handwerker und so weiter. Leistung muss sich wieder lohnen. Und das müssen wir auch unseren Kindern vorleben, nicht erzählen, ja, und aufhören, den Kindern und den Leuten Angst zu machen mit irgendwelchen Klimakatastrophen, die wir nicht beeinflussen können. Ja, das ist ja auch wieder so ein Scheingefecht gegen irgendwelche Windmühlen, um davon abzudenken, wie unfähig man ist, zu sagen, wir schalten die Atomkraftwerke wieder an. Ja, Nord Stream 2 muss in Betrieb wieder gehen. Wir brauchen eine Energiesicherheit und wir brauchen, die jungen Leute wünschen sich das so sehr. Die möchten wieder eine Planungssicherheit haben, dass sie sich ein Häusel leisten können oder eine schöne Wohnung, dass sie eine Familie haben können. Junge Frauen kommen ganz oft zu mir und sagen, Nicole, ich hätte so gerne ein oder zwei Kinder. Ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, wie ich das jemals bezahlen soll. Und das sind einfach Zustände im pseudo-reichsten Land und im reichsten Deutschland aller Zeiten, wo wir jungen Leuten einfach keine Perspektive im Moment eröffnen. Und das wollen wir aber tun. Also wir möchten Familien unterstützen. Wir möchten Leute unterstützen, die arbeiten gehen. Es muss einen Abstand geben, einen Lohnabstand zu den Leuten, die sich die Füßchen schaukeln, aber arbeiten könnten, weil das aber nicht attraktiv ist. Schaukeln die sich lieber die Füßchen und verdienen sich vielleicht sogar was dazu auf die eine oder andere Art und Weise. Also all diese Sachen laufen nicht mehr richtig rund. Und da müssen wir genau schauen, wie kann man das wieder erreichen, dass man in Deutschland in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit leben kann.
Das war jetzt ein schönes Statement. Normalerweise könnte ich ja jetzt Schluss machen und sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber jetzt haben wir natürlich in Deutschland schon den einen oder anderen, der ist an Politikverdrossenheit erkrankt und sagt sich, ja, die Frau hat jetzt wirklich hier einen sympathischen Eindruck gemacht und was die sagt, ist auch alles richtig, aber ich habe auch schon gehört, es hilft ja sowieso nichts, wenn man wählen geht. Was können Sie diesen Menschen zum Schluss dieser Sendung sagen, die sagen, meine Stimme hat doch sowieso keinen Wert?
Das Gegenteil ist richtig, weil jeder, der seine Stimme der einzigen Opposition, der einzigen wirklichen Opposition im Bundestag gibt, gibt den Änderungen eine Chance. Jeder, der nicht wählen geht, wählt automatisch weiter so. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist grundfalsch. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sagen, dass ich kann sowieso nichts ändern. Das stimmt nicht. Auf der Straße waren Leute, die gegen den Impfzwang spaziert sind, die demonstriert haben, die sich mitten im kalten Winter vom Wasserwerfer haben anspritzen lassen, weil sie gesagt haben, wir müssen das ändern, das darf nicht passieren. Und wir konnten das im Bundestag wandeln. Und das sollte uns allen Mut machen. Jeder Einzelne, der spaziert ist montagsabends, hat den kommunalen Vertretern der hier im Bundestag anwesenden Parteien gezeigt, was geht und was nicht geht. Und sie haben mehr Macht, als sie denken. Wenn sie aufhören zu kriechen und deutlich artikulieren, was mit ihnen ist und was mit ihnen nicht ist, dann können sie die ganze Welt bewegen.
Liebe Zuschauer, ich habe Ihnen heute einen Spielmacher aus der Politik versprochen gehabt. Ich habe ja die Attribute im Vorfeld beschrieben, ehrlich, authentisch. Und ich glaube, das hat Frau Nicole Höchst AfD-Bundestagsabgeordnete hier unter Beweis gestellt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Jetzt drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie auch in puncto Bildungspolitik das bewegen können, was Sie einst auch angetrieben hat, um Lehrerin zu werden, nämlich Kinder und Jugendliche zu begleiten auf ihrem Weg zur Persönlichkeit. Das ist ein großartiges Ziel. Und dann hoffen wir, dass unser Land vom Kopf wieder auf die Füße kommt. Danke nochmals. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann helfen Sie mit, diese zu verbreiten. Schicken Sie sie doch einfach an Freunde und Bekannte. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Spielmacher auf 1.